Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 310 am 16. Dezember. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckner. Pip, ich war jetzt 12 Stunden im Studizimmer, hab den ein oder anderen Case durchgekaut, ein bisschen was gelernt, ein bisschen was muss ich noch lernen.
Was musst du denn noch lernen?
Wie war deine Woche so?
Kann die Community helfen?
Bestimmt. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass jeder Hörer schlauer ist. Und alle, die schon mal in BWL, VWL oder so drin gesessen haben, die könnten mir bestimmt hier und da helfen. Allerdings muss ich auch sagen, ein paar haben auch schon ein paar Sachen vergessen. Ja, ich möchte dich aber jetzt nicht langweilen, dass du mir jetzt irgendwelche Frameworks von früher erklärst in den unvorbereiteten Fragen. Ich bin mir sicher, dass du das alles drauf hast.
Ja, ich mir nicht.
Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Marketing mehr ist als nur Performance-Marketing und dass je nachdem, ob es nach Supply oder Demand geht, man dann auf einmal ein bisschen mehr in Branding und in andere Marketing-Disziplinen reingeht und ein bisschen mehr Strategie drin ist, als einfach operativ die Sachen runterzuarbeiten.
Einfach Geld zu Google beweisen reicht nicht, meinst du?
Nee, das hat der Marketing-Professor da auf jeden Fall nicht erklärt.
Also, und kann ChatGPT das aber auch? Hast du das überprüft?
Ja, das ist auch, die akademische Welt ist noch sehr skeptisch, was ChatGPT angeht. Also man mag schon lieber Sachen richtig referenzieren und auch zeigen, wer was geschrieben hat. Das akademische Schreiben ist da doch noch beliebter.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Und du hast den ganzen Tag auf Threads rumgetrieben, oder wie?
Ich hatte noch nicht so viel Zeit heute. Ich habe mal kurz mal gecheckt. Also, wir nehmen am späten Donnerstag auf, aufgrund von Philipp Glöcklers Hardcore-Studien-Schedule. Und am heutigen Donnerstag, also ihr hattet es ja am Wochenende erst, aber wurde ja Threads, das textgebundene Netzwerk aus dem Hause Meta, auch für Europa wieder freigeschaltet, für die halbe Milliarde Europäer, nicht ganz, 450 Millionen. Genau, ich habe noch nicht so viel Zeit, darauf rumzuspielen. Ich habe nur kurz gecheckt, ob Frank Thelen mich schon geblockt hat. Hat er natürlich. mehr habe ich noch nicht mitbekommen. Und im Moment posten auch alle so Hallo-Posts. Also es gibt gerade eigentlich keinen Content, weil bis auf ein paar Leute, die es schon aufs Korn nehmen, alle nur sagen so, hallo, endlich sind wir da hier, toll, dass wir wieder in Europa sind. Das ist ganz nett so. Also es fühlt sich heimlicher an natürlich sofort im Vergleich zu Twitter. Alle Leute sind nett und happy. So ein bisschen ist es wie, du machst die Tür auf und kannst wieder Sauerstoff atmen. Aber mal schauen, wie es sich jetzt sozusagen entwickelt in den nächsten Tagen mit dem Content. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal sage, ich freue mich, dass ich wieder auf ein Meta-Produkt umsteigen kann, endlich. Aber apropos, also...
Ich habe mich auch versucht anzumelden, weil ich dann gesehen habe, okay, ich bin ja nicht mehr so viel da auf Insta und allem. Musste dann durch so einen Security-Check, dass meine E-Mail, dass ich so ein Passwort auf meine E-Mail bekomme und diese E-Mail kam nie an. Ich kam nicht rein, wahrscheinlich wird das Netzwerk auch an mir vorbeifliegen, aber du erklärst mir, das Gute ist, ich kann jetzt immer wieder deine Threads lesen, es ist nicht hinter einer Paywall oder hinter irgendwie einer Login-Wall, genau. Und mir wurde ein Video geschickt von einem Instagram-Link, hast du zufällig schon das Blackstone-Video gesehen, was die gerade gepostet haben?
Nee, hätte ich mir schicken können.
Es kam gerade rein, das war in der Minute, in der du noch nicht hier in unserem Call warst, kann ich empfehlen. Es ist schon sehr entertaining, so wenn Amerikaner ein bisschen PR-Marketing machen und als Weihnachtskart-Video das verschicken. Wir spielen auch darauf ein, auf, dass man es nicht BlackRock mit BlackRock verwechseln sollte.
Blackstone, meinst du? Nicht ja. Mit BlackRock? Achso, verstehe. Ja, vielleicht packst du es mir in die Shownotes, damit ich es dann netterweise auch später anschauen kann.
Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende.
Genau, ansonsten hast du ja schon viel Richtiges gesagt. Es ist auch ohne Account einsehbar. Und das Besondere, was wahrscheinlich bisher sie abgehalten hat vom Launch in der EU, also sind ja Mitte 2023 in 100 Ländern gestartet ohne die EU, ist, dass man jetzt ohne Instagram-Account sich einloggen kann. Also man hat die Wahl, ob man sich mit einem eigenen Account oder einem Instagram-Account, also einem unabhängigen Account oder Instagram-Account, mit dementsprechend verschiedenen Nutzungsbedingungen einloggen möchte. Und das war höchstwahrscheinlich, oder was alle vermuten, was sie davon abgehalten hat, durch den Digital Markets Act, den DMA, der Meta ja als einen der Gatekeeper definiert, womit gewisse Pflichten einhergehen und insbesondere sagen, dieses Aneinanderbündeln der Accounts, das wäre offensichtlich problematisch gewesen gemäß des DMA, und deswegen hat man das jetzt getrennt und konnte so jetzt, nachdem man das gefixt hat, wieder live gehen in der EU.
Würde das auch bedeuten, dass wenn man dich auf Instagram geblockt hat, dass man dich dann nochmal extra auf Threads blocken muss, oder gehen deine Blocklisten trotzdem rüber?
Das ist eine gute Frage. Kann sein, dass das, aber wenn es trotzdem komplett auf den Instagram-Schienen läuft, quasi, auf dem mehr oder weniger gleichen Protokoll, könnte es natürlich sein, dass ich deswegen so schnell schon wieder geblockt wurde. Gute Frage. Aber Protokoll, angeblich nutzt es ja auch dieses ActivityPub, also es, irgendjemand hat schon Adam Mosseri's Content gleichzeitig auf Mastodon gesehen, also das ist dieses Protokoll, womit ich über mehrere Netzwerke cross-posten kann, quasi. Oder wo meine Accounts in mehreren Netzwerken gefunden werden. Ja, wobei meine Angst, ich glaube, ich habe es ja neulich schon gesagt, ist so ein bisschen, dass Threads natürlich, bevor es eine ernste Konkurrenz für Twitter wird, erstmal eine sehr ernste Konkurrenz für Mastodon und Blue Sky wird, vermute ich. Aber mal sehen, wie die sich so schlagen. Wie gesagt, Vielfalt ist da im Zweifel erstmal gut und Konkurrenz, das sollte zu besseren Produkten für alle führen. Klima ist ganz nett, Teilnehmer gibt es auch, viele relevante Marken sind dort vertreten, viele Kreatoren schon. Ja, auch viele der so lustigen Satiriker-Stimmen, Stimmen, die auf Twitter vorher waren, nehmen das sehr stark in Anspruch. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, wenn sie ähnlich viele Menschen dort oder ähnlich viel Engagement erreichen auf Threads, sollte das klappen, dann auch vielleicht sich mehr und mehr noch von Twitter trennen. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Aber genau, ich bin gespannt. Ansonsten, es gab schon so eine kleine Werbekampagne. Facebook ist mit einem Threads-Auto vors Brandenburger Tor gefahren. Ich weiß nicht, ob nur für ein Pressefoto oder ob die da noch länger durch die Stadt gefahren sind mit so einem Medienpritsche, wie heißt das? Ja, so ein Pritschenwagen, wo man so digitale Leinwände raufbauen kann.
Und hatte Otto.de schon einen Account? Weil die haben sich ja letzte Woche oder Anfang der Woche verabschiedet von Twitter.
Stellst Fragen.
Die könnten ja jetzt die Ressourcen sehr gut nutzen, um auf Threads jetzt Vollgas zu geben. Ist ja fast ein so gutes Timing, dass man das vielleicht vorher wusste und gedacht hat, okay, wir gehen jetzt all in bei Meta, da ja. Geben wir eh genug Marketinggeld aus.
Otto.de hat auf jeden Fall einen Account und hat auch heute schon gepostet. Und hat 1800 Follower schon. Wie sinnvoll jetzt der Content ist, kann ich nicht beurteilen. Aber genau, ja.
Viel Spaß. Ich lese weiter Cases, du weiter 140 Zeichen. Von Basti haben wir eine Frage auf Discord, glaube ich, bekommen. Und zwar würde ihn interessieren, was wir von der extremen Ausbreitung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk auf sozialen Medien, also Insta, TikTok, YouTube, Podcast oder Threads jetzt halten. Gerade auf YouTube gibt es gefühlt deutschsprachig mehr öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Content als nicht-öffentlich-rechtlichen. Alleine im Funknetzwerk laufen etwa 180 Kanäle. Dazu kommen zusätzliche Kanäle von ARD, ZDF, den dritten, Arte und so weiter. Warum verfolgt der öffentlich-rechtliche Rundfunk so eine extreme Massen- bzw. Mikro-Targeting-Strategie? Ist das wirklich alles Sinn und Zweck des öffentlichen Rundfunks? Und welchen Einfluss hat diese Strategie auf unabhängige, For-Profit-Medienschaffende? Ich würde sagen, die schauen einfach, dass ihre Zielgruppe nicht ausstirbt oder einfach uralt wird. Dem bleibt doch gar nichts anderes übrig. Oder machst du deinen Fernseher noch an?
Nee, genau. Das Ding ist, die Zielgruppe ist ja der Bundesbürger oder die Bundesbürgerin. Von daher, die erreicht man, wie du ganz richtig sagst, nämlich nicht mehr über rein lineares Fernsehen. Habe ich eine schöne Überraschungsfrage für dich. Wie alt ist der durchschnittliche ZDF-Hörer in?
65. Durchschnitt kann nicht sein. 50.
50 schafft gerade noch ProSieben unter 50. ZDF ist 65. Also es sind Daten von aus dem Jahr 22 von der AGF Videoforschung und GfK bei DWDL, dem Medienmagazin. Genau, und hier steht, also das ZDF hat 65 Jahre, das erste, schätzt da mal.
Die sind älter, da ist ja Jan Böhmermann nicht, das heißt, die sind 70.
Nee, das erste ist 64, ist jünger tatsächlich. ZDF ist vom Profil her, glaube ich, noch ein bisschen älter schon. Und selbst die Privaten, und das ist vielleicht sogar noch der überraschendere Fakt, RTL 55, Sat.1 54. Und wie du ganz richtig sagst, also intuitiv hätte ich auch gesagt, der Durchschnitt kann auch nicht bei 65 liegen. Also, dass da viele Rentner davor sitzen, ist natürlich klar. Aber der Durchschnitt, nee, aber ist tatsächlich der Durchschnitt bei 65. Und du hast vollkommen recht, wenn ab und an mal aus Versehen ein 20-Jähriger zuschaut, dann müssen da ein paar 80-Jährige richtig viel gucken, damit es passt. Also so ein bisschen erklärt sich natürlich mit der vermutlich höheren Tagesfreizeit. So, wenn du alt alleine eventuell einsam bist und der Fernseher den ganzen Tag läuft, dann das hat natürlich einen starken Effekt. Aber sagen, was man relativ klar sagen kann, ist, dass die junge Zielgruppe einfach gar nicht mehr erreicht wird oder in großen Teilen nicht mehr erreicht wird. Das liegt an Netflix oder an Streaming Video on Demand. Das liegt an YouTube und anderen Angeboten natürlich. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Programm. RTL 2 und Kabel 1 kommen so auf einen Schnitt von Sekunde, ja, knapp unter 50 auch. Nee, auch nicht mehr. Nee, eigentlich nur Kabel 1. Ach nee, das ist wirklich nur ProSieben. ProSieben ist der einzige größere relevante Sender unter 50. Ja. Genau, so.
Deswegen schieben die das ganze Geld immer zu Florida TV, zu Joko und Klaas. Damit sie schön unter dem Alter bleiben.
Du kannst schon sagen, ProSieben hat insofern eine ganz gute Proposition, dass sie überhaupt noch jüngere Leute erreichen mit Joko und Klaas. Also Leute, die andere Sender einfach verloren haben.
Wobei die ja auch schon mittlerweile ein bisschen älter sind.
Ja, genau. Aber ich meine, du willst ja auch gar nicht so die ganz Jungen haben, aber du willst ja kaufkräftige so Mittelalter haben. So, das heißt, und ist das jetzt der Auftrag, war die Frage. Was der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, und wir fangen jetzt keine Debatte hier an über, ob das die 60 Cent am Tag wert ist oder nicht, so, das kann man irgendwie gern woanders diskutieren. Aber der Auftrag ergibt sich aus dem Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien, oder auch kurz Rundfunkstaatsvertrag genannt. Und paraphrasiert heißt das, die Programme, die sollen den Zuschauern und Zuhörern umfassend ausgewogen Informationen, Bildung, Kultur und Unterhaltung anbieten. Oder dann genauer ist das auch noch, der genaue Wortlaut ist, das ist Paragraph 11 des RSTV-Rundfunkstaatsvertrags, Absatz 1, Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Also sehr breiter Auftrag, ne? Also das erklärt so auch die komischen Regionalshows, die du immer abends vor der Tagesschau hast, ne? Also es ist definitiv Auftrag, auch regionale. Also A, man wollte sozusagen, dass das so ein bisschen zergliedert ist, aber es hat auch einen regionalen Auftrag. In allen wesentlichen Lebensbereichen, wie gesagt. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. So. Das erklärt dann vielleicht auch eine gewisse Grundeinstellung, dass man da jetzt eher sozusagen integrativ und sagen, der Völkerverständigung zugeneigt agiert. Ihre Angebote haben die Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. Gerade der Unterhaltungsaspekt wird immer mal wieder angegriffen. Das von wegen, das macht doch, das also konkurriert mit dem Privaten und es wird eigentlich auch gut abgedeckt von Privaten, so, aber es steht nun mal da drin. Und dann Absatz 2 ist auch, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Ich würde sagen, das kann man ganz objektiv durchaus kritisieren. Das sagen, ist an Meinungsvielfalt, also meiner Meinung nach, fehlt. Vor allen Dingen im Sinne, dass sagen, unsere Meinung vermeintlich zu viel oder zu, also hauptsächlich dargestellt wird und andere Meinungen einfach noch selten zu Wort kommen. Abgesehen davon, dass sagen, Politiker natürlich aus allen Richtungen und so weiter interviewt werden. Ich glaube, das machen sie schon ganz gut, aber sagen, trotzdem sagen, gerade im so Metaprogramm, also wo Moderatoren und Talkshows darüber reden, glaube ich, könnte man noch vielleicht auch noch breiter Leute zu Wort kommen lassen. Von der Einhaltung dieses Programmauftrags kann auch die Berechtigung des Rundfunkbeitrags abgeleitet werden. Dementsprechend gibt es keinen gleichlautenden Auftrag für den privatkommerziellen Rundfunk, wohl aber Vorschriften zum Beispiel zur Sicherung der Meinungsvielfalt. So, also das ist der relativ klare Aufdruck. Ne? Also sollen verschiedene Angebote, Bildung, Information, Beratung, Unterhaltung von regional bis international abgebildet werden. Der Auftrag ist ja so breit gefasst, dass es eben die Bevölkerung informieren soll. Und wenn du jetzt einfach wenn ein Teil der Bevölkerung ein Kanal oder ein Medium, nämlich in dem Fall hier lineares TV, nicht mehr konsumiert, dann würde ich folgerichtig daraus ableiten aus diesem Auftrag, dass du dich dorthin bewegen musst, wo die Attention sozusagen der Individuen ist oder der Bürger und Bürgerin. Und von daher leitet sich dann auch ab, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk halt sowohl Internetangebote publizieren kann, als eben auch auf YouTube verschiedenste Kanäle. Und da gibt es tatsächlich viele. Das wiederum kann man natürlich damit, glaube ich, ganz gut begründen, dass würde ich auf YouTube jetzt einen Kanal ARD machen oder NDR, das würde wahrscheinlich wenig Erfolg versprechen. Und von daher braucht man da so Spartenprogramme, glaube ich, einfach um den Algorithmen gerecht zu werden und eine Chance darauf zu haben, dass Leute einen wirklich abonnieren. Deswegen gibt es dann da eben die Beispiele von Funk, so, irgendwie so Deep und Deutlich und Karma regelt, Kreuzverhör, Steuerung F und diese ganzen Formate, NBA Overtime, die da oben, ja, es gibt ganz viele, ne? Kann man sich ja angucken dann. Wir packen den Link funk.net/channel. Und insofern ist das schlüssig. Was natürlich trotzdem richtig ist, dass sie dadurch, dann durch diese Suche nach der Aufmerksamkeit, natürlich in Konkurrenz treten mit privaten Angeboten. Fairerweise tun sie das ja aber auch im linearen Fernsehen. Auch da gibt es ja private Angebote und auch da machen sie Konkurrenzangebote. Sie machen auch eine Vorabendshow, sie machen auch einen Krimi, sie machen auch ein Newsformat und das alles gibt es ja auch im privaten Fernsehen. Also warum sollte man es dann nicht, wenn der Auftrag so breit ist, dass man die Bevölkerung informieren soll und mit Informationen zur Meinungsbildung versorgen, ich glaube, dann leitet sich daraus schon ab, dass man dahin gehen muss, wo die Menschen auch wirklich sind. Also sagen wir mal, du kannst ja die Entwicklung jetzt gerade einfach weiterzeichnen. Irgendwann sterben ja jetzt sogar diese Durchschnitts-65-Jährigen aus. Und soll die ARD dann irgendwie für Milliarden auf Teufel komm raus weiter das Fernsehen bespielen, obwohl eigentlich keiner mehr davor sitzt. Das ist ja nicht Quatsch, sondern man muss das irgendwie zeitgemäß machen. Von daher kann ich das nachvollziehen. Ich verstehe aber auch jeden, der sich so ein bisschen ärgert, dass da damit quasi ihm oder ihr mit Staatsgeld quasi Konkurrenz gemacht wird. Ne? Und Podcast-Markt betrifft es ja genauso. Dass da Angebote, die vielleicht gar nicht rentabel sind, das ist ja sowieso schwer das andere Problem, das sehr schwer ist eigentlich zu bewerten, was jetzt erfolgreiche Formate sind, was nicht. Du kannst ein bisschen an der Quote machen, aber ja, also ich kann damit leben, dass wir irgendwie Konkurrenten im öffentlich-rechtlichen Bereich haben, sowohl irgendwie auf YouTube oder im Podcast-Markt.
Auf den öffentlichen Plattformen, also auf YouTube oder so, siehst du ja relativ schnell, wer da jetzt erfolgreich ist oder wer nicht, anhand von den Klicks. Die Frage ist, könnte ein bisschen sein, okay, ist es für öffentlich-rechtlichen irgendwie sinnvoll, durch diese Algorithmen durchzugehen? Aber warum auch nicht? Wenn sie die Plattform spielen und müssen sie das irgendwie machen. Kannst du fragen, okay, kannst du als deutscher öffentlicher rechtlicher Rundfunk irgendwie auf TikTok überhaupt vernünftig, also auf dem chinesischen Netzwerk vernünftig irgendwie Sachen verbreiten? Oder ist das dann zu viel Aluhelm?
Na, die Frage ist, willst du es den anderen überlassen? Wenn die Aufmerksamkeit da ist, finde ich es fast die Pflicht eben, zumindest dort ein Angebot zu machen. Ich glaube, wenn es dann nicht erfolgreich ist, wenn es einfach nicht funktioniert, dann muss man sich auch das Geld sparen. Und man sollte es immer so effizient wie möglich produzieren, natürlich alles. Aber ich glaube schon, dass du das Angebot machen musst. Und um fair zu sein, ich würde schon sagen, dass nicht alle, aber einige Formate einfach Formate sind, die es ansonsten nicht geben würde. Auf YouTube bin ich mir relativ sicher. Also Formate, die irgendwie so ein bisschen Marken und Firmen auch auseinandernehmen oder irgendwie ungesunde Ernährungsprodukte beleuchten oder so. Ich glaube nicht, dass das ein besonders erfolgreiches YouTube, also oder dass eine private Institution das in der Qualität herstellen könnte. So. Also auch an den Formaten gibt es immer mal wieder Kritik, die oft auch nachvollziehbar klingt. Aber ich bin schon froh, dass das Angebot gibt und ich habe das Gefühl, dass der private Markt das nicht machen würde, weil es einfach nicht lukrativ ist. Marken schlecht zu reden in werbefinanzierten Medien. Von daher kann ich beide Seiten da ganz gut nachvollziehen. Wichtig fände ich, dass man eben irgendeine Art von Controlling da drauf hat und sagt, was ist jetzt hier eigentlich nur noch Liebhaberei und das schauen 500 Leute im Monat und was sind wirklich erfolgreiche Formate, die Leute erreichen und einen Auftrag haben. Das ist natürlich eine Kritik, die sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer stellen muss. Aber prinzipiell da jetzt erstmal mehrere Formate in die Spur zu schicken und das zu testen, das würdest du ja auch als privates Unternehmen so machen. Vielleicht hättest du gar nicht die Finanzpower, das jetzt so schnell zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass da Formate, die jetzt nicht laufen, dann auch irgendwann eingestellt werden. Ansonsten wäre es natürlich traurig. Ich war tatsächlich auch überrascht. Ich kenne so vom Namen her so jeden Zehnten von diesen Kanälen und mir war auch nicht klar, wie viele es sind.
Und was schaut die jüngere Zielgruppe auf Netflix oder wenn sie nicht auf TikTok ist?
Genau, es gibt in Netflix hat das erste Mal als Premiere Zahlen rausgegeben, was Leute auf Netflix geschaut haben. Und zwar so haben sie ein paar Highlights geteilt. Aber sie haben auch einfach wirklich eine Excel-Tabelle gedroppt mit 18.220 Zeilen. Und da steht auf die Hunderttausender Stelle, genau, fairerweise, steht dort die Anzahl der geschauten Stunden der einzelnen Programme, also der einzelnen Content-Angebote drin. Und also was ich spannend finde, ist, dass man, würde man das jetzt wieder auf eine Verteilungsfunktion plotten, also du hast knapp 20.000 Angebote. Dann hast du wieder diesen typischen Longtail-Graph, nämlich dass du ganz vorne eine Spitze hast, die komplett abfällt. Und dann hast du einen ganz langen Longtail, der nicht gekauft wird. Schaut man sich das an, ich habe das in der Excel mal so ausgerechnet, also ich habe die quasi immer kumuliert, also die ersten 10 zum Beispiel zusammengerechnet, wären, die ersten 10 von 7 bis 17... 7 bis 16 natürlich, sind zum Beispiel 31 Milliarden Stunden. Und das allein sind 5% der gesamten Stunden. Also die ersten 10 Serien von 20.000 oder fast 20.000 machen allein schon 5% aus. Und du bist halt sehr schnell irgendwie, ich glaube, die ersten 1000, also die ersten 5% machen 50% des Gesamtangebotes, der Gesamtzeit aus. Und nach hinten wird es eben sehr dünn. So, das ist eine ganz klare Verteilung, die die eben überall siehst. Ich habe auch wieder bei Ben Thompson einen guten Link gefunden. Sekunde, wo ist der zu? Ja, Michael Tauberg hat auf Medium 2018 mal geschrieben. Und zwar diese gleiche Kurve, wir packen das mal in, post es mal in die Shownotes. Du findest die gleiche Verteilung bei Büchern, bei Filmen, bei Videogames, bei Buchverlagen sogar. Also dass wenige Verlage einen Großteil der Umsätze machen oder die Bestsellerplätze belegen. Bei Film, was heißt Directors? Regisseure, genau. Bei Videogame Publishern auch wieder, bei Autoren, also bei Zeitungen und bei Musikern. Also diese Kurve sieht genau gleich aus und ich würde sagen, sie ist immer noch viel steiler, als Leute sie intuitiv zeichnen würden. Selbst wenn du Leuten sagst, Movies sind ein Hit-Business, mal mal die Kurve, dann würden sie eine malen und dann kannst du sie einfach nochmal übelst nach links unten verschieben im Graph und kommst auf die echte Kurve. Also dieses Power-Law sieht man sehr, sehr gut an Netflix. Ansonsten muss man natürlich so ein bisschen fragen, also was würdest du sagen, warum macht Netflix? Also ein bisschen ist der Grund, dass es Teil der Verhandlungen mit den Screenwritern waren, die gestreikt haben, dass sie das zumindest für die und deren Unions, Gewerkschaften, glaube ich, aufbereiten müssen. Aber warum machen sie es jetzt public, so richtig transparent?
Um zu demonstrieren, wie gut ihre eigenen Sachen sind?
Ja, also ich glaube, ja, genau, es könnte so ein bisschen Show-off sein, natürlich. Auch einfach, um zu zeigen, was die Konkurrenz nicht kann, vielleicht so ein bisschen. Und ich glaube, es ist ja auch eine spannende Information, um neue Contents zu pitchen. Also ich kann ja jetzt theoretisch, kann ich jetzt ja jede Serie hier taggen, also ich könnte jetzt, komm, ich sag ChatGPT in dem Excel, schreib mir mal hinter, also ich gebe dir eine Tabelle, oder hier, ich kann es im Code Interpreter machen. Du gibst dem Code Interpreter eine Tabelle mit 18.000 Zeilen und sag, in Zeile B steht ein Titel, ein Filmtitel, oder ein ja, Serien- oder Filmtitel, Episodentitel. Es handelt sich dabei um Netflix-Formate. Generiere mir mal 5 Hashtags, oder 10 Hashtags, so eine kleine Tech-Cloud für jeden dieser Titel. So, und wenn es dann, was ist der erste hier nochmal? The Night Shift, glaube ich. Hast du den gesehen übrigens?
Nee.
Sauspannend. Richtig. Das habe ich jetzt nicht erzählt. Das war das nicht das, wo ich meinte, schau das nicht mit Kindern? The Night Agent heißt es, nicht Night Shift. Genau, und dann sind die, sagen wir mal, die Tech-Wolke ist dann Hugh Laurie, keine Ahnung, Waffenhändler, Mafia, Undercover, sowas. Das lässt du dir einfach automatisch von ChatGPT für alle diese Sachen machen. Also sagst ihm, schau mal auf Rotten Tomatoes nach, worum es da geht und mach mir da eine Tech-Wolke. Und dann könntest du daraus ja das multiplizieren, gewichten mit den Stunden und dann findest du halt raus, dass eine Serie über einen Undercover-Einsatz beim koreanischen Kaiser das so ein rechnerisch beste Format ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen hilft, auch guten Content zu instruieren, quasi.
Aber auch glaubst du, dass die ersten Formate wirklich so gut sind, weil die so wahnsinnig gut sind? Oder sind die so gut, weil die halt die ganze Zeit vorne gezeigt worden sind? Also was unterscheidet jetzt die Top 10 zu den Top 100?
Ja, also es gibt ja diesen Spruch, du kannst das Pferd zur Tränke führen, aber nicht zum Saufen zwingen. Und ich glaube, das gilt bei Netflix schon. Also klar kannst du Leute so ein bisschen inspirieren, wenn du ihm auf der Startseite sozusagen Titel anzeigst. Aber spätestens, wenn Leute das nicht gucken, verschlechterst du ja signifikant dein Produkt dadurch. Also im schlimmsten Fall wechseln. Und es gibt ja mehrere Angebote. Ne? Wenn ich bei Netflix irgendwie nach 2 Minuten nichts gefunden habe und anfange genervt zu werden, dann versuche ich es halt nochmal auf Prime oder YouTube. Und von daher, glaube ich, wäre es wieder ihre Interessen, da irgendwelche Sachen reinzupushen, bloß weil sie selbst produziert oder umsonst sind. Klar, versuchen sie ein bisschen zünglang an der Waage zu sein, aber ich glaube nicht, dass sie was nicht funktioniert, immer wieder hochspülen. Das wäre dumm. Das sind so wie die Retailer, die sagen, ja, das haben wir hier noch nicht abgekauft, das kommt in der Kategorie immer ganz nach oben. Obwohl es nachweislich das schlechteste Produkt ist und dadurch die ganze Conversion Rate und Bounce Rate hochgeht, Conversion Rate runtergeht. ich glaube, so blöd ist Netflix nicht. Genau. Und ich meine, das andere zeigt natürlich auch den Studios und anderen Kanälen, dass es kaum einen Ort bekommt, wo man so viel Distribution bekommt. Auch für Titel, die ja auch woanders laufen teilweise. Du kannst jetzt auf einmal vergleichen, hat Friends oder irgendwas, was überall läuft, hat das jetzt, oder hier Paw Patrol, hat das eigentlich auf Netflix, auf YouTube oder auf Disney mehr Aufrufe. Okay. Und es wird es jetzt jedes halbe Jahr geben, habe ich gehört. Das ist der Plan. Und gleichzeitig ist es ja auch, kann man immer gut so eine PR-Story drum machen. Es gibt immer Coverage. Also ihre Top-Filme haben sie ja schon immer erzählt so ein bisschen, aber jetzt wird es halt wirklich sehr transparent. So, ansonsten, es gab gar nicht so viel News diese Woche. Was jetzt, ich glaube, gestern nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, dass OpenAI und der Axel Springer Verlag sagen, eine Kooperation annonciert haben. Sagen, angeblich eine First of its Kind. Dabei soll es um Folgendes gehen, und zwar sagen, stellt, wenn ich es richtig verstanden habe, also wir können einfach mal hier mit der Pressemitteilung anfangen. Genau, neue Partnerschaft stärkt Nutzen von KI im Journalismus. So liest der Axel Springer Verlag das. Die gehen eine globale Partnerschaft ein, um unabhängigen Journalismus im Zeitalter künstlichen Intelligenz zu stärken. Dabei geht es einerseits darum, dass die Inhalte von Politico und Business Insider, das überwiegend in den USA angesiedelt, sowie Bild und Welt in Deutschland, einschließlich sonst kostenpflichtiger Inhalte, also welche, die hinter der Paywall sind, einfach gesagt, als Zusammenfassung in ChatGPT verfügbar sind. Also wenn Bild jetzt die einen Artikel darüber schreibt, dass Cora Schumacher im Dschungelcamp blank gezogen hat, dann kannst du dir das jetzt von ChatGPT zusammenfassen lassen, wenn du das Bild-Abo nicht hast. Und gleichzeitig dürfen die Artikel und Daten oder Content sozusagen diese Erzeugnisse auch für das Trainieren der Modelle genutzt werden. Dabei sozusagen mit diesen Zusammenfassungen sollen Quellenangaben und Links zu den vollständigen Artikeln hinzukommen. Das klingt so ein bisschen eigentlich so, als hätte Springer jetzt endlich sein Leistungsschutzrecht bekommen. Also das, was sie von Google immer wollten. Sie kriegen Geld für den Content und die Links und dafür darf man dann eben Snippets schreiben oder Zusammenfassungen. Wie gesagt, die Daten dürfen benutzt werden. Es ist ja zuletzt so gewesen, dass viele Verlage auch ihre Daten gesperrt haben. Ne? Man kann ja eine Robots.txt-Instruktion machen, um die Scraper, also die Robots, die sozusagen die Daten extrahieren aus den Webseiten, auszuschließen. Und das da gibt es jetzt wieder Zugang und dann kann OpenAI real-time mit diesen Daten arbeiten und ChatGPT das eben ausgeben. Der hier CEO Matthias Döpfner sagt laut Pressemitteilung: Wir freuen uns, diese globale Partnerschaft zwischen Axel Springer und OpenAI vorangetrieben zu haben. Die erste ihrer Art. Das First of its Kind, genau. Wir werden die Möglichkeit des durch KI gestärkten Journalismus ausloten, um Qualität, gesellschaftliche Relevanz und das Geschäftsmodell für Journalismus auf die nächste Stufe zu heben. Ausloten ist natürlich schlau gesagt, weil das ein bisschen explorativen Charakter, das kann man sagen, kann man später noch sagen, das war ein Test. Heise schreibt wiederum in umgekehrter Richtung, sieht die Vereinbarung vor, dass OpenAI Springer bei seinen KI-getriebenen Projekten unterstützt. Mein erster Gedanke war so, dass Springer Geld bekommt und dafür geben sie aber auch wieder Geld bei OpenAI aus, aber das muss natürlich nicht so sein. Ist, glaube ich, auch schwer, auf den Betrag zu kommen. Qualität, gesellschaftliche Relevanz und das Geschäftsmodell des Journalismus auf die nächste Stufe. Naja, das ist ja auch ganz spannend, wenn die KI jetzt hilft, Springer sozusagen Journalismus zu machen und gleichzeitig Springer erlaubt, den Content sozusagen wieder an OpenAI zu geben, dann hast du ja sozusagen die schlechtmögliche Situation, dass KI ihre eigenen Inhalte wieder frisst und daraus lernt. Das ist ja eigentlich genau, was du nicht möchtest, aber genau, und dann sagen, also so weit wird man jetzt noch nicht daraus schlau, es sei denn, du kannst mir die Strategie, du als angehender, sagen, Master-Business-Versteher, kannst mir jetzt schon die Strategie hier hinter erklären vielleicht?
Ich habe mich nur gefragt, wieso sie das machen, wenn sie so lange bei Google nicht zusammenarbeiten wollten.
Und ich glaube, sie wollten zusammenarbeiten, aber sie wollten halt auch die Kondition diktieren. Wenn ich das, also nicht diktieren, aber sagen, also auf irgendeinen wirtschaftlich sinnvollen Deal zu kommen.
Ja, und wie sieht es bei OpenAI aus? Also das funktioniert doch eigentlich nur immer ein paar Monate jetzt in Verschiebung, oder? Also wir können doch jetzt die Sachen bis April im Premium sehen, oder wie ist die? Müssen wir mittlerweile in deinem Premium-Account?
Das soll Realtime, das kann ich nochmal erklären, warum ich da nicht reinkomme, war nämlich das übliche Microsoft. Ich habe mich natürlich pflichtbewusst mit meinem hier Office Microsoft-Account versucht da anzumelden. Und wer mal mehr als einen Microsoft-Account, insbesondere einen Firmen- und einen privaten Account und eventuell gleichzeitig Administrator einer Firma und auch Nutzer einer Firma ist, der weiß, dass das es gibt einen speziellen Platz in der Hölle für den Menschen, der diese Nutzerrechteverwaltung bei Microsoft erfunden hat. Und daran bin ich gescheitert. Wo waren wir eigentlich? Achso, doch, es wird Realtime. Es gibt keine Verzögerung, sondern es wird Realtime, sagen, der Bot kann das Realtime scrapen. Oder sagen, hat es gescrapt und kann Realtime darauf zugreifen. So liest sich das. Zumindest. Ich hätte auch nicht damit gedacht, dass das ein besonders großer Use Case ist, ehrlich gesagt, dass jemand fragt, was stand denn heute in der Bild über das Fußballspiel von Greuther Fürth? Und auch, also, die dürfen jetzt aus dem Content lernen. Da weiß er es auch nicht, ist das jetzt der best, also, with all due respect oder auch nicht, aber dass jetzt der Content ist, der unverzichtbar ist, bin ich mir auch nicht so sicher. Ansonsten, Reuters hat noch erfahren, the content will get a favorable position in ChatGPT search results with the goal of helping to drive traffic and subscription revenue to Axel Springer Brands according to a source familiar with the deal. Naja, ob das aufgeht, da bin ich mir noch nicht so sicher. Bin auch gespannt, wie man so eine favorable position aufrechterhalten kann, wenn dann andere Verleger eventuell das Gleiche unterzeichnen. Das ist auf jeden Fall so spannend, ne, dass wenn das jetzt so passiert und OpenAI hier der Brad, wie heißt der, Sekunde, Brad Lightcap, der CEO, sagt, sie wollen definitiv weitere Verleger unter Vertrag nehmen, dann wird das ja so ein bisschen Rattenrennen. Also A, irgendwann manchen Content brauchst du dann vielleicht auch nicht mehr, wenn du sehr ähnlichen schon gesigned hast. Das heißt, dann wird fast so ein Run vielleicht beginnen, dass jeder schon rein will. Dann, wie willst du mit jedem unabhängig die Summe verhandeln? Ist ja auch, also ich meine, freie Märkte, nice, aber du kannst ja nicht mit jedem kleinen Wurst-Publisher da einzeln den Content-Preis verhandeln. Bin ich auch gespannt, wie das weitergehen soll.
Brauchst du als OpenAI doch auch gar nicht. Du brauchst doch nur 2-3 gute Kontakte und den Rest ziehst du dir einfach so. Also,
ja, was macht denn, würdest du dann mit Weltbild und Business Insider anfangen? Das ist ja das Absurde.
Ja, um die Fußballergebnisse ein bisschen besser darzustellen, kannst du das ja schon machen. Und ein bisschen politisch irgendwie da zu agieren.
Ja, das habe ich auch überlegt, ob es eher so ein Appeasement ist, weil sagen, Springer ist ja schon auch beim VDZ und BDZV, also dem sagen, Verbänden der Verleger und Digitalwirtschaft sehr prominent vertreten und so ein bisschen meinungsgebend. Das kann auch sein, dass man einfach so einen Leuchtturm-Deal macht, um, ja, aus so einer politischen Erwägung. First of its kind agreement ist dann auch sehr frei, würde ich jetzt sagen, interpretiert. Also dieses einigermaßen komplexe Konstrukt aus Leistung und Gegenleistung ist sicherlich das erste. Ansonsten hat AP, glaube ich, Associated Press, hat schon einen Deal vorher gemacht mit OpenAI und ihnen ihr Archiv, also ihr News-Archiv geöffnet. Also insofern ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein Publisher oder eine Presseagentur da ihre Archive öffnet. Natürlich kann man jetzt immer sagen, dass mit diesen ganzen Sonderlocken ist das erste, ist, das ist es dann demnach auch. News Corp soll gerade in Verhandlung sein, also Rupert Murdoch mit OpenAI. Und Bloomberg will wissen, auch wieder people familiar with the matter, dass der Vertrag über 3 Jahre ginge und Tens of Millions sozusagen die Vertragssumme ist. Genau wissen wir es nicht, aber das und die Financial Times weiß angeblich auch, Axel Springer will receive a one-off payment for its historical content that will be used to train the AI technology for the first time, but the larger fee will be paid under an annual license agreement that will allow OpenAI to access more up-to-date information. The companies have not disclosed how much is being paid, but one person close to the deal described it as an annual 8-digit sum. Also das wären auch wieder mindestens 10 Millionen 8-Digit ist, ja, mindestens 10 Millionen im Jahr. Ja, fragt man sich schon, ob das das wert ist. Aber gut, man hat natürlich einen wichtigen und sagen auch zu einem gewissen Grad streitlustigen Akteur damit so ein bisschen vom Markt genommen und sich dann rechtlich abgesichert. Sollte das einigermaßen klanken, kann Springer sagen, wieder sagen, sie waren als Erster dabei. Das klingt ja auch so ein bisschen daraus, dass man das möchte. Ansonsten, ich finde es noch schwer, sozusagen den Wert des Contents da auszumachen. Also ich würde da jetzt nicht zig Millionen im Jahr für zahlen. Das Einzige, was ich überlegt, ist, vielleicht willst du gar nicht den Content, aber du brauchst ja den Flavor, den Stil. Also sagen wir mal, jemand anders will sagen, erstell mir einen Text im Bildstil oder eine Überschrift im Bildstil oder eine typische Yellow Press Boulevard Tabloid Meldung, dann brauchst du natürlich die Sun und die Bild und was sonst noch so rumguckt, Express oder so, weil sonst verstehst du den Flavor ja dieser Gattung eigentlich nicht.
Was denkst du denn, wie viele Leute man noch braucht, wenn man mit AI den Newsroom richtig optimiert hat? Wie viel Effizienz ist da rauszuholen?
Naja, also um so ein paar Spalten zusammenzuwichsen, brauchst du, glaube ich, nicht mehr viele Leute. Die Frage ist, ob du dir halt noch eigenes Reporting leistest. Genau, das ist der Unterschied, würde ich sagen. Für eigenes Reporting brauchst du noch, aber die Artikel zu schreiben, ich glaube, da wird AI sehr gut werden. Und dann, also der andere Teil des Deals ist ja, wie gesagt, auch das Springer, das auch selber einsetzen möchte, um selber Content zu erstellen. In Zukunft. Also sie sagen Journalismus, ne? Qualitätsjournalismus. Aber das soll ja auch genutzt werden. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Large Language Model sich nicht zu viel von dem Content abguckt. Ansonsten, Anfang 24 soll er starten. Wir können ja mal im April fragen, ob der Klimawandel menschengemacht ist, und dann wissen wir, wie viel von dem Weltcontent die sich reingezogen haben. So, und mal sehen, also spannend ist natürlich jetzt auch zu schauen, wie viel, ob da so eine Art Brandmauer, das ist ein bisschen überstrapaziertes Wort gerade, aber so fällt da jetzt, also entsteht da jetzt so ein Gefangenendilemma, das jetzt so Verlag nach Verlag umkippt und das Gleiche tut, dann könnte OpenAI natürlich mittelfristig Zugang zu viel Content bekommen. Die Frage ist, wie gesagt, wie du schaffst, damit jedem einzelnen Deal zu machen und wie du es bewertest. Ich fände es einigermaßen schwer. Würde mich interessieren, was man da als Bemessungsgrundlage genommen hat. So, ansonsten gab es noch, glaube ich, für viele überraschende News. Und zwar hat, ich habe es auf deutsche Startups zuerst gelesen. Ich glaube, die haben es auch exklusiv berichtet, wenn ich mich nicht irre. Und zwar schreiben die in ihrem News-Ticker vom Mittwoch, dem 13. Dezember, Expresssteuerüberschrift, Pleiteausrufezeichen. Das millionenschwere Hamburger Tech-Stack Expresssteuer ist überraschend insolvent. Zum vorläufigen Insolvenzberater wurde Marc-André Borchardt bestellt. Unternehmen gegründet von 5 Gründern und so weiter. Zuletzt haben noch in der letzten Runde Inside Partners, Project A und Mountain Partners und viele Business Angels 25 Millionen da reingesteckt. War mir auch gar nicht so klar. Das war im April 22, glaube ich.
Wie kann man denn in einem Jahr so viel Kohle verbrennen?
Das habe ich mich auch gefragt.
Bist du sicher? Das war doch die Bewertung. Das war doch nicht so eine Summe wird in Deutschland investiert?
Nee, Total Funding Amount. Sie haben einmal 4 Millionen eingesammelt in der früheren Runde und dann nochmal 29. Und dann nochmal 25. Also das waren die News. Ob das dann immer wahr ist, weiß man nicht. Aber und da jetzt in 18 Monaten durchzubrennen, das sind 1,5 Millionen so rund im Monat. Ich glaube, man wollte die Produktvielfalt so ein bisschen erweitern. Man hat es ja in Express Group umbenannt. Wollte, glaube ich, auch andere Verticals bedienen mit den Skills der Organisation. Aber bei den Investoren fragt man sich natürlich auch, also bis auf einen, da überrascht es jetzt wenig, aber fragt man sich natürlich auch, warum das jetzt so überraschend kam. Ne? Also bis vor kurzem haben sie, glaube ich, entweder hat OMR selber geschrieben oder sie das im Interview mit OMR, dass sie, glaube ich, auf 35 Millionen Umsatz gelaufen sind. Waren dafür bekannt, dass sie über TikTok sehr effizient, zumindest war das die Story, ob das jetzt im Nachhinein gestimmt hat, weiß man ja gar nicht, aber dass sie über TikTok sehr effizient Leute gewonnen, also Kunden, Kundinnen gewonnen haben. Scheint aber dann nicht so effizient gewesen zu sein, um das jetzt weiterzutragen. Meine Vermutung wäre am ehesten, dass man wahrscheinlich sehr stark auf ein Termsheet gehofft hat und so ein bisschen erst im letzten Moment raisen wollte vielleicht und dann Investor in letzter Sekunde das Termsheet zurückgezogen hat, wegen entweder irgendwelcher internen Probleme oder neuer Makrolagen, die für den Investor advers aussahen. Ansonsten kriegt man ja normalerweise, ne, wenn das Modell, also wenn alle daran glauben, an das Modell, dann schaffst du es ja eigentlich irgendwie nochmal auch kurzfristig eine Bridge hinzubekommen. Aber offenbar hat hier, nicht offenbar, dem Anschein nach, hat, weiß jetzt nicht, ob kein Interesse bestanden hat, Bridge zu machen oder aus irgendeinem Grund jetzt viele Investoren vielleicht auch das Vertrauen verloren haben in die Gründer. Es sind auch Gründer gegangen, glaube ich, vor kurzer Zeit. Sekunde, ich gucke mal, wann das war. Löbner und Afridi sind gerade erst vor ihrem Geschäftsführerposition zurückgetreten. Könnte sein, dass es da irgendwelche internen Compliance-Themen im weitesten Sinne gab, natürlich auch. Und deswegen das Vertrauen der Investoren gestört war. Also eigentlich so bei Firmen, die einigermaßen wachsen, wenn jetzt nicht der komplette Markt zusammenbricht oder aus irgendwelchen regulatorischen Gründen der Markt dicht ist oder so, findet man ja fast immer irgendwie noch eine, also gerade wenn du so weit gekommen bist, dass du einmal 25 Millionen geraced hat. Ja, ich will jetzt nicht so viel rumspekulieren. Aus meiner Erfahrung wären die zwei wahrscheinlichsten Gründe interne Themen. Irgendwie Gründer sind sie nicht mehr grün oder einer oder mehrere haben Scheiße gebaut oder sowas. Das würde erklären, warum vielleicht Investoren nicht mehr da mitmachen wollen. Auch nicht die Bestandsinvestoren. Oder verspekuliert. Aber selbst wenn du dich zeitlich verspekulierst und ein Termsheet wird zurückgezogen, dann würdest du vielleicht zumindest noch eine Brückenfinanzierung von deinen, von, die müssen ja bei dem Steuermodell hast du ja auch eigentlich einen regelmäßigen Cashflow. Also du hast ja Bestandskunden, die höchst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr wiederkommen. Das heißt, du hast auch einen Cashflow und einen inhärenten Firmenwert. Von daher, ja, wenn jemand mehr weiß, kann das gerne auf der Discord-Community teilen und diskutieren. Ich und die Leute, mit denen ich darüber geredet habe, beiläufig, fanden es eher überraschend. Auch.
Vielleicht hat sich das Modell durch OpenAI verändert. Wir schreiben ja viel über KI. Vielleicht geht es jetzt viel, viel einfacher. Und sie brauchen die Kohle
also
nicht mehr.
Wenn die KI eine Steuererklärung schafft, wäre ich über, also das ist das Letzte, was ich ihr zutraue, die deutsche Steuererklärung abzugeben. Nee, also bei dem Durchschnittskunden von Expresssteuer oder Taxfix oder so, ist das, oder Wundertax, ist es wahrscheinlich schon fast so einfach, dass man es mit AI ganz gut hinbekäme. Aber wäre ein geiler Elster GPT, wäre ein geiler Bot. Wäre ein cooler GPT-Agent. Du machst Elster GPT, der stellt dir Fragen, sagen, fährst du eigentlich mit dem Auto zur Arbeit? Hast du im letzten Jahr ein Notebook gekauft? Wie oft kaufst du eigentlich Druckerpapier? So ungefähr. Und liefert dann deine Daten an die Elster-Schnittstelle. Ist ganz cool eigentlich. Ja. Naja, okay. Wir werden es nicht erfahren, aber schade, ne? Also es war auf einer, also dem Anschein nach auf einer guten Trajektorie eigentlich, das Unternehmen. Und wir bleiben heute ein bisschen Boulevardesk, die Show. Ich weiß nicht, ob es an der, ob die Newslage schlecht oder, also eigentlich rede ich lieber über andere Sachen, aber das war nun mal, was die Newslage war diese Woche. Weiß nicht, was wir sonst Relevantes übersehen haben. Aber um die Firma The Quality Group, Hersteller von More Nutrition, ESN und Foodist Produkten, das sind so Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, Eiweißprodukte, zuckerarme Gerichte und sowas. Und die hatten zuletzt ja schon irgendwie kritische Coverage vom Neo-Magazin bekommen, ich glaube von Steuerung F oder Funkkanälen auch. Da ging es noch eher um die Inhaltsstoffe und so weiter, wenn ich es richtig verstanden habe. Ganz YouTube redet irgendwie darüber, habe ich so halb mitbekommen. Irgendwie Rezo muss erklären, warum Steuerung F seiner Meinung nach keine gute Arbeit macht, weil sie ihm irgendwie, also da scheinbar schon journalistische Mängel hatten. Und er aber vorher Werbung gemacht hat für More Nutrition und das jetzt natürlich immer schwer zu verteidigen ist, dass man das mal geil fand, wenn die Firma jetzt nicht mehr so cool aussieht. Und man vorher mal gesagt hat, das ist der geilste Shit und wir müssen alle Eiweiß trinken den ganzen Tag und 40 Supplements nehmen, um einigermaßen nicht sofort ins Grab zu steigen aus dem Bett. Naja, das ist ein bisschen der Kontext, also dass die eh schon keine gute Zeit hatten, was das mediale Echo angeht. Dazu muss man sagen, sie wurden vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, der neue Geschäftsführer, der CEO, Stefan Smaller, der früher bei Westwing war, der wurde von, ich glaube, CVC oder Bain, ich glaube CVC, oder? Sekunde, Quality Group, ich glaube, es war CVC. Ja, CVC, ein US-VC, ein US-Private-Equity-Unternehmen hat das von den vorherigen Eignern gekauft und dann Stefan Smaller sozusagen als CEO akquiriert. Carl Square hat es verkauft als Investmentbank und jetzt berichtet unter anderem Abendblatt und SHZ, was heißt das? Schleswig-Holsteiner Zeitung? Nee, was heißt denn das? Oh Gott. Elmshorner Nachrichten. Also der Artikel kommt aus der Redaktion der Elmshorner Nachrichten, sagen wir einfach. Ich weiß nicht, was heißt denn SHZ?
Doch, Schleswig-Holsteinischer, richtig. Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag.
Ah ja, okay. Also für die Elmshorner Nachrichten berichten, dort befindet sich das Firmengelände. Das ist ja auch so eine Geschichte, dass angeblich der Firmensitz sich ständig ändert. Teilweise stimmt das, teilweise ist das natürlich auch ein Ergebnis des Übernahmeprozesses und Fusionsprozesses. Genau, auf jeden Fall ist da jetzt mal der Zoll eingeritten. Ich lese einfach mal vor. Für die Mitarbeiter der Elmshorner Unternehmens The Quality Group muss es ein großer Schreck gewesen sein, Doppelpunkt. Am späten Dienstagabend, 12. Dezember, gegen 22 Uhr waren 170 Einsatzkräfte des Zolls auf das Gelände des Lebensmittelherstellers im Gewerbegebiet Grauer Esel und in eine Lagerhalle in Kaltenkirchen gekommen. Sie haben mit Unterstützung der Bundespolizei und Ausländerbehörde 344 Mitarbeiter kontrolliert, mit großem Erfolg für die Ermittlungsbehörde, heißt es. Bei mehr als einem Viertel der überprüften Arbeitskräfte, nämlich 84 Personen, besteht der Verdacht, dass sie ohne Aufenthaltstitel und ohne gültige Arbeitserlaubnis für das Unternehmen arbeiten. Also es muss wahrscheinlich heißen, sie sind EU, nicht EU-Inländer. Also Bulgarien darfst du ja freizügig arbeiten, oder? Wenn du irgendwie aus der EU kommst. Ich weiß es nicht, aber also sie haben keine Arbeitserlaubnis. Also ist das der Verdacht. Darüber hinaus fanden Mitarbeiter des Hauptzollamts Itzehoe umfangreiche Anhaltspunkte auf nicht ordnungsgemäß zu Sozialversicherungs angemeldete Beschäftigte sowie Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohns. Es wurden außerdem vier Personen entdeckt, die zur Festnahme ausgeschrieben waren, weil Geldstrafen nicht gezahlt worden war. Sie wurden an die Landespolizei übergeben. Zusätzlich an zwei Personen hat gefälschte Personalausweise bei sich. Gegen sie wurde Verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Genau, keine gute Zeit. Dann wird nochmal erklärt hier, was Böhmermann zu bemängeln hatte. Fairerweise, wir lesen auch nochmal vor, was die Quality Group dazu sagt. Ein Sprecher der Quality Group bestätigt die Razzia des Zolls auf Anfrage von SHZ.de. Er wies aber darauf hin, dass die Aktionen gegen die Zeitarbeitsfirmen gerichtet gewesen seien, mit denen die Quality Group zusammenarbeitet. Insgesamt seien in Elmshorn und Kaltenkirchen rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt, davon vor allem in der Logistik und der Produktion etwa ein Drittel von externen Zeitarbeitsfirmen. Der hohe Anteil von Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen sei dem saisontypischen hohen Auftragsvolumen geschuldet, also Jahresende Black Friday nehme ich an. Und dass im Jahresanfang natürlich bei so Supplements wahrscheinlich höher Bedarf ist, wenn die Leute wieder alle anfangen, gesund zu leben. Weiterhin erklärt der Unternehmenssprecher, wir warten hier die Ermittlungsergebnisse der Behörden ab und sind im Austausch. Selbstverständlich halten wir uns als Arbeitgeber an alle Vorgaben und unterstützen die Behörden bei ihrer Arbeit. Wir nehmen die Untersuchung zum Anlass, die Auswahl und Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen streng zu überprüfen. Das will man natürlich nicht lesen. Was man sich natürlich so ein bisschen fragt, ist, dass das in der Due Diligence bei CVC nicht aufgetaucht ist. In einem
Logistikzentrum schaust du dir das an, guckst du dir an, mit welchen Partnern die arbeiten?
Also das machen ja Firmen, die das regelmäßig machen. Ne? Und die, also eigentlich gibt es fast keinen Vertrag wahrscheinlich in der Firma, der nicht zumindest mal angeschaut wird bei der Prüfung. So, und wenn du siehst, dass die Leute, also du schaust auf jeden Fall den Personalstand an und der Fakt, dass Zeitarbeiter beschäftigt werden sollte, die gab es vorher nicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die sind einfach so gewachsen jetzt in dem Jahr, sagen durch vielleicht mehr Marketing, dass sie das erste Mal so viel Zeitarbeiter beschäftigen müssen. Dann müsste man das ja aber zu 100% auch dem neuen Management sozusagen anrechnen. Aber sagen, selbst hättest du es in der Due Diligence übersehen, muss dir es ja irgendwann bewusst werden. Ja. Wirft jetzt kein gutes Licht. Und die Gefahr ist natürlich, dass du jetzt eventuell Retailer-Platzierung verlierst dadurch, weil jemand das vielleicht nicht mehr im Regal stehen haben möchte. Nach den Geschichten und was da jetzt alles zusammenkommt, wahrscheinlich keine gute Zeit. Was ich an dem Modell immer kompliziert finde, an diesen Supplements, ich glaube zwei Dinge. Also das erste ist, ich glaube, dass Leute sozusagen spätestens nach 12, 18, wahrscheinlich eher früher immer upgraden. Also ich kenne mich, ich nehme keine oder fast keine Supplements, Nahrungsergänzungsmittel und esse auch kein Eiweiß oder trinke das oder so. Aber mein Gefühl ist, bei den Leuten, die es machen, dass sie sich ständig upgraden. Das heißt, in der Muckibude oder im Freundeskreis oder so der nächste Health-Fanatiker belabert dich, das hier ist der noch geilere Scheiß, da sind jetzt richtig coole Algen drin und hier noch Pilzstaub und da noch irgendwie so ein bisschen Einhorn raspeln. Und dadurch kriegst du quasi immer wieder neue Produkte aufgequatscht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Churn relativ hoch ist. Plus, du hast die allgemeine Fitness- und Diät-Churn, glaube ich. Also es gibt ja, glaube ich, kaum ein Produkt, was eine höhere Churn hat als Fitness und Diäten. Einfach weil die Leute es nicht, also viele Leute es nicht schaffen, es durchzuhalten. Wahrscheinlich 70-80%. Deswegen ist es andererseits, also positiv ist bei dem Modell natürlich, dass die Rohmarge auf den Produkten unheimlich hoch ist. Ne? Das kannst du einigermaßen industriell herstellen und dann sehr, sehr teuer verkaufen. Oder was heißt sehr, sehr teuer? Aber du hast eine hohe Rohmarge. Das macht es natürlich sehr attraktiv. Und es ist sehr abhängig von, im Marketing sehr abhängig von einzelnen Influencern eben, wobei man es ja offenbar nochmal sehr gut ausbreiten konnte, gefühlt. Hat man das im letzten Jahr nochmal bei deutlich mehr Influencern auf dem Streaming-Tisch stehen sehen? Was glaube ich ist auch, also guck mal, wenn du ein junger Mensch bist und guckst YouTube und Twitch, dann musst du halt, also anders, du bist ein Alien, kommst auf die Erde und denkst, YouTube und Twitch sind Fernsehen, dann musst du ja safe der Überzeugung sein, dass Menschen sich auf diesem Planeten aus Plastikflaschen mit Eiweißpulver ernähren. So, weil du siehst ja auf YouTube kein normales Essen mehr, sondern jeder Streamer, ob Gaming oder auch die in Anführungsstrichen normalen Streamer, einfach weil das die lukrativsten Verträge wahrscheinlich waren im letzten Jahr, saufen so diese Eiweißplörre in sich rein und schmeißen sich noch ordentlich ein paar Omega-3-Tabletten hinterher und Kreatinin und was weiß ich. Finde ich auch gar kein so gutes Bild eigentlich für junge Menschen, die das eventuell konsumieren. Meinst du, wir kriegen jetzt noch einen Vertrag mit einem Supplementshersteller?
Ja, vor allem die zahlen ja ein Lifetime-Value oder so. Ja, du kriegst irgendwie, kam doch bei den grünen Jungs kam doch irgendwie raus, dass die sogar ja, pro Kunde lebenslange Provision zahlen. Also die Deals, die die machen, scheinen auf jeden Fall attraktiv zu sein. Sonst würde das ja nicht jeder erklären, dass das beste Zeug ist und dass man das angeblich jeden Tag morgens...
Habe ich dir das eigentlich erzählt, dass ich mal auf dem Rückweg von der OMR mit jemandem im Taxi saß von denen? Da wirken die sehr dealstark. Also es war auch ein bisschen zu später Stunde. Aber die wirkten sehr vertriebsstark sozusagen beim Dealmaking. Ja. Aber ich halte es für einigermaßen, also wenn wir irgendwann mal für Ernährung Werbung machen, wie man sich mit natürlichen Lebensmitteln gesund ernähren kann, aber auch, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwelche Leute zu evangelisieren. Aber wenn ihr irgendwann mal wenn Spotify euch irgendwann mal Werbung hier reinspielt, frecherweise, von irgendwelchen Dingern, die man trinken sollen, wir finden es scheiße.
Ja, und diese Ketchup-Flaschen, die manchmal nach der Folge kommen, die, also generell alles, was in roten Flaschen ist, also ob es was Rotes ist oder was Schwarzes, wenn die Werbung nach oder vor unserer Folge kommt, dann haben wir damit auch nichts zu tun.
Oder wir machen es so, wenn ihr irgendwann mal Werbung hört von Nahrungsergänzungsmitteln hier so irgend so eine grüne Plörre oder Eiweißplörre oder so, dann ignoriert ihr es einfach, weil ihr wisst, wir hassen das und nehmen es nicht. Aber wir machen dann damit eine Doppelgängerparty mit den Werbegeldern hinterher. Wir spielen es einfach trotzdem ein. Ihr wisst jetzt aber schon, dass es nicht echt ist. Alle anderen Produkte finden wir übrigens gut, die wir bewerben. Naja, genau. So.
Gibt's sonst noch was? Hast du noch Earnings für mich?
Ich muss mal gucken, was wir hier noch vorbereitet oder haben.
140 Sekunden Elon Musk.
Also du möchtest bestimmt was von der Elon... Komm, wir machen heute mal was. Ja, wir haben schöne Latenz. Du klingst auch wie ein Roboter, nämlich durch Zoom, weil ich sehr zerhackt... Tesla hat die zweite Generation des Optimus, also ihrem humanoiden Roboter, vorgestellt. Das war einigermaßen beeindruckend, würde ich sagen, sofern das echt war. Das muss man bei so Sachen ja immer in Frage stellen, also nicht nur bei Tesla, auch bei Google. Aber es zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass die Bewegungen werden deutlich flüssiger und geschmeidiger. Ich würde gerne mal verstehen, warum sich so Menschen ähnlich machen. Also ich glaube, der Mensch ist schon ein einigermaßen ausgewogenes Lebewesen. So. Zumindest sagen, sobald er einigermaßen ausgereift ist. Aber warum man jetzt alles genauso macht wie beim Menschen, verstehe ich nicht. Aber wahrscheinlich ist der Vorteil, dass du dann General-Purpose-Roboter hast und keine Spezialcases produzieren musst. Wie auch immer. Also auf jeden Fall ist humanoid, der soll wie ein Mensch aussehen. Und dann soll auch die Bewegung wie Menschen machen können. Das scheint zumindest die Entwicklungsrichtung zu sein. Also die neue Version, also die meisten Gelenke oder Aktuatoren, das sind sozusagen die, wie soll man sagen, die Antriebe, wenn man so möchte, haben mehr Freiheitsgrade, können dadurch so eine geschmeidigere Bewegung machen. Sie liefern Feedback, also die Aktuatoren sind gleichzeitig Sensoren und können so ein bisschen, dadurch wird es stabiler. Er kann 30%, er oder sie, der Roboter, kann 30% schneller gehen dadurch schon. Kippt nicht mehr um, wenn er in die Knie geht und so. Es ist nochmal 10% leichter geworden auch. Und sehr spannend ist, dass die Finger, auch da wieder, sofern das richtig ist, jetzt nicht Tastsinn haben, sondern Druckempfindlichkeit. Das heißt, es wurde dann gezeigt, wie er ein angeblich rohes Ei von der linken in die rechte Hand legt und dann in so einen Eierkocher steckt. Das heißt, sie wissen sehr gut, wie viel Kraft sie auf die Fingerspitzen ausüben und haben da quasi eine Feedback-Funktion, sodass sie es eigentlich automatisch zerdrücken. Ich fand das fortschrittlich, gebe ich natürlich gern zu. Und das Ding soll unter 20.000 irgendwann mal kosten, wenn das rauskommt. Von daher finde ich das schon mal wieder so eine beeindruckende Entwicklung in kurzer Zeit. Was ich nicht so weiß, aber ob ich es geil finde, ist, dass irgendwie der reichste Typ der Welt, der so ein bisschen abdriftet, jetzt schusssichere oder ja, gepanzerte Autos baut, humanoide Roboter, ein Kommunikationssatellitennetzwerk, eine Raketenbasen mit Orbitalraketen. Das ist halt einfach der Anfang von jedem fucking Mission Impossible oder James Bond Film. Und meistens geht das nicht so gut aus. Also entweder, wenn es so wie im Film ist, dann geht es für ihn nicht gut aus in der Regel. Aber ich finde das schon einfach, sein Kommunikationsnetzwerk, also er hat nicht nur sein Satellitenkommunikationsnetzwerk, sondern auch sein sozusagen irdisches Mediennetzwerk Twitter noch. Ich finde das schon eine krasse Bündelung von sagen, physischer und finanzieller und Medienmacht, ehrlich gesagt, Kommunikationsmacht. Und gleichzeitig habe ich nicht das, und man muss in dem Zusammenhang natürlich auch sagen, dass es einfach gar kein Kontrollgremium und keine Governance gibt. Es gibt kein effektives Board. Der Mensch ist niemandem außer sich selbst verpflichtet, ganz offenbar, und zeigt das regelmäßig, zuletzt auch in seinen Interviews. Das ist schon lustig, wie die Menschen das einfach so, also wie viele Menschen das einfach so hinnehmen und das überhaupt nicht bedenklich finden, finde ich.
Aber wie würdest du das gelöst bekommen? FTC kann da noch nichts machen.
Also für Roboter wirst du, wenn du für Autoregulierung hast, wirst du für Roboter auch Regulierung brauchen. Das ist vollkommen klar. Dass die irgendwie einen Ausschalter haben, dass es eventuell dass Behörden gibt, die sozusagen sie fern ausschalten können, hielt ich für sinnvoll. Ich glaube, du musst darüber reden, dass so ein Starlink irgendwann auch vielleicht reguliert werden sollte. Ich will ja gar nicht mehr so regulierungsfanatisch sein, aber das sind halt teilweise schon Dinge, also den Cybertruck geschenkt. So, wenn er jetzt da nicht irgendwie wirklich Kampffahrzeuge baut demnächst, kann ich damit leben. Aber also ich würde mich auf jeden Fall besser fühlen, wenn es dann entweder Regulierung oder Gremien, einfach ganz normale Gremien gibt, die ihn beaufsichtigen. Aber das gibt es ja in der Firma nicht. Naja. Jetzt haben wir allen wieder Stimmung versaut. Was können wir noch? Adobe können wir machen. Wir machen Earnings noch. Du denkst dir immer noch eine lustige Geschichte aus für die Kinder, damit alle gut schlafen können. So,
ich habe ja gegen Adobe gewettet dieses Jahr. Das scheint nicht so gut gelaufen zu sein.
Naja, die Zahlen waren richtig gut, aber die Aktie hat trotzdem 7% verloren und du ahnst wahrscheinlich, was der Grund ist.
Schlechte Aussicht.
Ja, genau, der Ausblick war schlecht. Also, Adobe hat das erste Mal über 5 Milliarden Umsatz im Quartal gemacht, also 20 Milliarden Umsatz jährliche Runrate ist nach zuvor mal, sie hat mal zwei Quartale, wo sie knapp unter 10% gewachsen sind. Jetzt sind sie wieder auf 11,6% Wachstum hoch und das kommt aus allen Bereichen eigentlich auch. Also das Creative Revenue, das ist sozusagen ja ihre Creative Suite, ist mit Illustrator und so weiter 11,7% gewachsen. Dann Document Cloud, das ist alles, was so Adobe Acrobat und so drumherum ist, 16,5% Wachstum, auch 3% schneller gewachsen als im Vorquartal. Also überall beschleunigt sich das Wachstum. Digital Experience von 9,7 auf 10,1, ein klein bisschen hoch. Das Einzige, was schrumpft, ist Publishing und Advertising, aber das war schon immer so, das ist einfach in Structural Decline. Das schrumpft aber jetzt auch eher langsamer. Teilweise haben sie es mit Preiserhöhungen gemacht, muss man fairerweise dazu sagen. Also nicht alles von dem Wachstum ist jetzt sagen, volumengetrieben sondern, oder kundengetrieben, sondern teilweise sind es einfach höhere Preise auch. Ansonsten Kosten, also Rohmarge ist unverändert auf 87,4%. Das ist ja auch krass, ne? 87 ist echt viel. Und gute Kostendisziplin, die Kosten wachsen um 9%, während der Umsatz, wie gesagt, um 11,6 steigt und dadurch verbessert sich die operative Marge nochmal von 33,3 auf 34,5 und das Net Income Konzernergebnis sogar um 26% auf fast 1,5 Milliarden hoch. So total solide Zahlen, außer dass es eben mit einem mit einer Preiserhöhung gekauft ist eigentlich ansonsten eine gute Beschleunigung, aber sie waren halt, dass das nächste Jahr nicht so gut laufen könnte und das hat der Markt dann sofort eingepreist und Adobe 7% in den Keller geschickt. Ansonsten Firefly ist ja seit diesem Quartal, also ihre AI-Anwendung draußen, auch als Standalone-Produkt, ne? Das kannst du also innerhalb der Suite nutzen oder als Standalone-Web-App. Das scheint jetzt noch nicht ergebniswirksam geworden zu sein, aber da werden sie bestimmt, wenn es erste Zahlen gibt, das auch mal updaten. Aber ansonsten sind super Zahlen. Also Adobe ist ja ein sehr altes Unternehmen, Rule of 40 ist immer noch 46%. Einfach weil sagen, 1,6 Milliarden von 5 Milliarden als operativer Cashflow jetzt dieses Quartal übrig bleiben. Aufs Jahr gesehen sind es 7,5 Milliarden von 20 Milliarden Umsatz, die als Operating Cashflow da bleiben. Und wächst eben immer noch zu, knapp zweistellig. Ist schon ordentlich, aber jetzt auch nicht günstig. Von daher muss man natürlich schauen, ob die Wette ist, noch viel mehr Leute werden jetzt mit Grafiksachen in Zukunft arbeiten können und damit viel produktiver arbeiten können. Und deswegen könnten sie theoretisch mehr für die Software zahlen. Oder man sagt, die Gegenhypothese ist, die Anzahl der Seats geht so runter, weil es drei Viertel der Designer und Designerinnen nicht mehr braucht in Zukunft. Das sind die zwei Szenarien. Wahrscheinlich wird eine Mischung daraus entstehen, aber was der Nettoeffekt ist, ist noch ein bisschen schwer abzuschätzen natürlich gerade.
Und geht die Figma-Akquisition durch oder nicht?
Das ist nicht ganz klar. Die UK und Europa wollen das ja eher nicht machen oder sagen, haben Bedenken geäußert, dass die sich verabreden könnten und so weiter, dass der Wettbewerb darunter leiden würde. In den USA steht das Ergebnis noch aus, aber das soll wohl in kürzester Zeit jetzt auch rauskommen. Kann man noch nicht so definitiv sagen. So, was ist deine nette Geschichte fürs Wochenende?
Ich habe gelernt, dass wenn wir alle nicht mehr irgendwelche analytischen Sachen machen müssen, weil die AI alles macht, dann gibt es die Feeling Economy. Dann geht es nur noch darum, dass wir uns gegenseitig gut fühlen. Und dass die Firmen dann Leute einstellen sollen, die untereinander gut miteinander klarkommen.
Okay, das heißt, ich suche mir einen neuen Planeten, oder was?
Genau.
Ich fliege mit meinem Freund Elon auf dem Mars. Alles klar. Na gut, dann fielt euch mal schön ins Wochenende rein. Wir haben euch nicht so viel Zeit gekostet heute, damit ihr Zeit mit eurer Familie verbringen könnt in der schönen Advents-Vorweihnachtszeit. Oder mit euren Liebsten. Oder ihr sucht euch jemanden lieben. Bis zum
In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace.
Ciao, ciao.
Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.